Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Atina Abednia. Sie ist als Tochter iranischer Eltern in Ahlfeld bei Hildesheim aufgewachsen. Ihre Heimatstadt hat sie schon länger hinter sich gelassen. Sie studiert in Göttingen und engagiert sich nebenher seit einigen Jahren ehrenamtlich für Geflüchtete. Zunächst mit Deutschunterricht, dann als Dolmetscherin für traumatisierte Menschen. In dieser Folge erzählt Atina, wie es für sie war, in der südniedersächsischen Provinz aufzuwachsen, wie sie als Nicht-Akademikerkind den Start an der Uni erlebt hat und warum sie sich ehrenamtlich für Geflüchtete engagiert. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter mit Atina Abednia. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, liebe Eva. Freut mich, dass ich hier sein darf und dieses Gespräch mit dir führen darf.
Schön. Hast du den Weg gut gefunden hierher?
Ja, war sehr einfach und dadurch, dass die Sonne scheint, ist es auch super schön draußen.
Ja, super. Wir treffen uns nämlich hier heute im Homeoffice bei mir zu Hause, natürlich mit Corona-Abstand und desinfiziertem Mikrofon und allem. Und ich habe ja auch ein bisschen improvisiert mit der Schalldämmung, einen Vorhang aufgehängt und so. Und ich glaube, das klingt ganz gut.
Sehr schön.
Atina, ich habe ein paar Fragen vorbereitet.
Ja.
Als Einstieg so ein bisschen zum Warmwerden. Was ist dein Lieblingsessen?
Oh, das ist eine schwere Frage. Ich habe gar nicht so ein konkretes Lieblingsessen, aber also so würde ich halt sagen, Zeresh Polo Bamur. Das ist so eine persische Spezialität, genau, mit Reis, Berberitzen und Hähnchenfleisch.
Klingt sehr lecker.
Ja, ist es auch. Und das ist wahrscheinlich auch das einfachste Gericht für mich, was ich kochen kann. Wenn ich Besuch kriege, dann mache ich das am häufigsten, weil es einfach geht.
Okay, was ist dein Lieblingswort auf Deutsch?
Oh, ein Lieblingswort auf Deutsch. Liebe, würde ich sagen.
Liebe einfach.
Liebe, ja. Liebe. Okay. Das ist ja so ein wirklich richtig Lieblingswort habe ich nicht, aber Liebe ist doch schon sehr nah.
Schön.
Ja.
Okay. Dein Lieblingswort auf Farsi?
Mein Lieblingswort auf Farsi. Also ich würde jetzt auf Farsi sagen einfach Esch. Hat tatsächlich die gleiche Bedeutung wie im Deutschen, Liebe. Aber ja, ich finde, das hört sich gut an.
Kannst du es nochmal sagen?
Eschr.
Hat hinten raus noch so ein weiches G.
Genau, genau.
Klingt interessant.
Ja.
Okay. Was ist dein persönliches Unwort des Jahres?
Z-Soße.
Willst du dazu noch was sagen? Warum ist es dein persönliches Unwort des Jahres?
Also ich habe gemerkt, dass viele einfach nicht wissen, dass dieses Wort, dass man sowas nicht in den Mund nehmen sollte und dass es einfach nicht geht.
Weil es einfach Menschen verletzt.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Okay. Gut. Atina, du machst ja gerade deinen Master an der Universität Göttingen. In welchem Fach?
Euroculture.
Genau. Was hat man sich darunter vorzustellen? Klingt irgendwie sehr hip.
Ja, ja. Vielleicht sage ich mal den ganzen Titel. Das ist Euroculture, Politics, Culture and Society in a Global Context. Das ist ein interdisziplinärer Studiengang und der ist komplett auf Englisch. Und das ist so eine Zusammensetzung aus ganz vielen unterschiedlichen Fächern, bezogen auf Europa. Und ja, genau, also da findet halt so ein Austausch auch statt mit anderen unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen aus unterschiedlichen Ländern. Die werden dann sozusagen zusammengesetzt. Jedes Semester wird eine neue Gruppe sozusagen gebildet. Und genau, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender und interessanter Studiengang.
Okay. Trotzdem, also trotz allem, trotz vollem Stundenplan und allem und Hausarbeiten, findest du Zeit, dich auch ehrenamtlich zu engagieren. Darauf kommen wir nachher noch zu sprechen,
ja,
für ein sehr spannendes Projekt, Conquer Babel. Jetzt erstmal wollen wir über deine Lebensgeschichte reden. Du kommst aus Ahlfeld an der Leine in Südniedersachsen.
Ja, genau.
Wie bist du so aufgewachsen?
Ahlfeld, muss ich erstmal sagen, ist keine große Stadt, aber es ist auch kein Dorf. Ich bin immer beleidigt, wenn jemand sagt, ich komme aus einem, also es ist halt einfach kein Dorf. Es ist schon, ja, eine kleine Stadt, eine süße Stadt. Viele alte Leute gibt es in Ahlfeld, eher wenig so ein Leben für junge Leute, wenig Ausflugmöglichkeiten, also Sachen, die man in der Freizeit machen kann, so freizeitaktivitätsmäßig. Aber ich bin froh, dass ich in Eifel aufgewachsen bin, weil ich halt eine sichere und schöne Umgebung hatte immer und tolle Menschen. Und
das heißt, du bist da groß geworden mit deiner Familie? Hast du Geschwister?
Ja, genau. Ich bin in Eifel geboren und ich habe eine Schwester, die ist, ich muss immer selber überlegen, die ist 23. Mein Bruder, der ist schon 22 und wir sind alle drei in Eifel geboren. Ja, meine Eltern waren auch schon immer in Eifel und ich glaube, die können sich auch nichts anderes mehr vorstellen, weil irgendwann gewöhnt man sich auch daran und vor allem auch an die Ruhe, die es da gibt.
Wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 26.
Ah, okay. Du bist die Älteste von den drei.
Ich bin die Älteste, genau. Ja. Aber ich werde immer eigentlich jünger als meine Schwester eingeschätzt, wenn man uns so sieht. Aber ich bin tatsächlich älter, ja.
Okay. Und also du hast gesagt, deine Eltern waren schon immer in Eifel. Die kommen aber nicht aus Eifel, oder?
Nee, meine Eltern kommen nicht aus Eifel. Also meine Eltern kommen ursprünglich aus dem Iran. Und mein Papa ist vor ungefähr 35 Jahren, glaube ich, nach Deutschland gekommen. Und ein bisschen später dann auch meine Mama. Und dann ist er, ja, erst, glaube ich, nach Hannover geschickt worden in ein Heim. Und dann irgendwann auch ziemlich früh auch schon nach Eifel. Und seitdem ist er dann auch hier.
Okay. Und ja, deine Familie fühlt sich da offenbar wohl.
Ja, genau, auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, ich kann mir nicht vorstellen, da meine Zukunft zu verbringen, also da zu leben wie immer.
Ja. Dann doch ein bisschen langweilig.
Ja, genau. Ich brauche ein bisschen Action um mich herum.
Okay. Ja. Also du bist in Eifel dann eben groß geworden, Kindergarten, Schule. Wie war so dein Umfeld? Gab es an deiner Schule auch noch andere Kinder aus Einwandererfamilien?
Da waren zwar einige mit Migrationshintergrund und unterschiedlichen anderen Kulturen in meiner Klasse oder auf meiner Schule, aber es war nicht viel. Und mein Freundschaftskreis an sich hat hauptsächlich aus Deutschen bestanden. Und ich habe mich super gut mit denen verstanden. Und ja, also meine zwei besten Freundinnen waren Deutsche. Wir haben 24/7 zusammen alles gemacht. Und genau, aber das ging halt alles bis zu einem bestimmten Alter. Und ich glaube, da war ich 16 oder 17, da bin ich auf die BBS gekommen und dann waren in meiner Klasse zwei Leute, die, also eine mit einem türkischen Hintergrund und eine mit einem libanesischen Hintergrund. Und irgendwie kam es dazu, dass wir uns dann gut verstanden haben und wir dann sozusagen unsere eigene Gruppe gebildet haben. Und durch die bin ich dann auch wieder zu einem anderen Freundschaftskreis gekommen und mit anderen Leuten in Kontakt, die halt auch so einen Hintergrund wie ich haben, also zwar keine Iraner, aber anderen kulturellen Hintergrund. Und das war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, irgendwie habe ich in meinem ganzen Leben irgendwas verpasst die ganze Zeit. Und ich habe dann gemerkt, okay, irgendwie bin ich ja gar nicht der Mensch, den ich jetzt bisher gedacht habe. Ich bin es so. Ich konnte endlich aus mich herauskommen irgendwie. Also, das ist total schwer zu erklären, aber es war alles viel lockerer und keine Ahnung, wenn man sich getroffen hat, hat man jetzt nicht nur Trinkspiele gemacht oder man brauchte halt nicht unbedingt Alkohol, weil ich selber trinke ja nicht, aber in einem anderen Freundschaftskreis, also in meinem deutschen Freundschaftskreis, war das halt eher so, dass man dann irgendwie, ja, weiß nicht, sowas wie Trinkspiele gemacht hat oder andere Sachen, aber in meinem anderen Freundschaftskreis war das eher so, dass man irgendwie Musik laut gemacht hat und einfach rumgetanzt hat. Okay, also was ist total unterschiedlich. Ja.
Also was du so beschreibst, das klingt schon so für mich so ein bisschen sehr nach Dorf. Also, ne?
Ja,
also,
genau.
Auch wenn dir das nicht so gut gefällt, aber genau. So was man halt dann so auf dem Dorf macht.
Genau.
Um sich irgendwie die Zeit zu verbringen oder so, die Zeit zu vertreiben.
Ja, ja. Genau. Ah. So war das dann erst. Und
also so ein bisschen wie so eine neue Welt entdeckt dann?
Ja, total, total. Okay. Und die waren auch schon ein bisschen älter. Und dann haben die zum Beispiel angerufen und gesagt, okay, wir holen dich jetzt ab, hatten schon Führerschein. Wir fahren jetzt mal in eine Bar, keine Ahnung, Shisha-Bar oder was auch immer, gehen mal raus. Und das hatte ich halt mit meinen anderen Freunden nie, dass ich mal irgendwie so einfach spontan auch irgendwas mache, ne? Ohne dass irgendwas geplant ist oder wir haben, also eigentlich sollte man das nicht machen, zum Beispiel an roten Ampel angehalten, also als die Ampel rot waren, sind kurz aus dem Auto ausgestiegen, haben getanzt, bis die Ampel wieder grün wurde. Sache hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Aber also solche Sachen. Ich meine einfach nur nicht sich ständig an diese Regeln. Mhm. Weil Regeln sind natürlich super gut und man sollte sich halt dran halten, aber einfach mal so ein bisschen Spaß zu haben. Und das hat mir irgendwie gefehlt gehabt. Und jetzt, also ohne meine türkischen, also die sind hauptsächlich alle türkischen Freunde, kann ich, also es ist einfach wunderbar. Ich bin so froh, dass ich die habe und ja, es ist toll.
Und ihr habt auch noch Kontakt.
Ja, also wenn ich in Eifel bin, dann bin ich ständig bei denen oder die sind bei uns und wir quatschen, wir gucken Fernseher, wir machen Spiele, also unterschiedliche Sachen und ja, es ist total, total schön. Also man versteht sich auch einfach gegenseitig, weil man halt diesen kulturellen Hintergrund hat. Mhm. Also irgendwie ist es so dann so dieser Verständnis, ich weiß nicht, es ist halt diese emotionale Ebene ist vorhanden irgendwie. Mhm.
Kann das irgendwie sowas sein, dass du vielleicht doch irgendwie so unbewusst so eine Art Anpassungsdruck gespürt hast, wenn du so, ich sag jetzt mal, in einer rein deutschen Grundschulklasse meinetwegen warst, den du dann nicht spürst mit deinen deutsch-türkischen Freundinnen?
Ja, vielleicht könnte man das tatsächlich so nennen, dass man, ja, aber auch unbewusst so, ja. Ne? Dass man wirklich unbewusst, dass man denkt, dass man sich anpassen müsste, also dass man dann auch denkt, dass man so ist wie sie, aber dann doch schon eigentlich so ein Unterschied zwischen ein ist, aber den man nicht wirklich wahrnimmt, weil man ja nicht Leute hat, die so ticken wie ein eigentlich.
Ja.
Genau.
Also man kriegt es irgendwie nicht gespiegelt so, ne?
Genau. Und das hatte ich aber bei der neuen Gruppe dann schon, dass es so war. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass mir was fehlt, aber mir ist es immer nur dann aufgefallen, wenn ich im Urlaub, also wir sind ja jedes Jahr in den Iran geflogen, wenn ich im Urlaub da im Iran war und ich umgeben mit meiner Familie und mit so vielen Leuten, also unglaublich große Familie und so viel Herzlichkeit und so viel Wärme gespürt habe und dann nach Deutschland gekommen bin, ich habe mich immer fremd gefühlt. Mhm. Also es war irgendwie so, oh Gott, wo bin ich hier? Und die erste Woche war sowieso immer die schlimmste. Wir haben dann immer geweint zu Hause, okay. Also meine Mama vor allem auch, weil wir halt uns einfach so, es war alles still drumherum. Mhm. Wenn du aus so einer vollen, lauten Umgebung kommst, kommst du plötzlich wieder zurück und alles ist so still und irgendwie fremd, aber irgendwie ja auch nicht fremd. Du bist ja aufgewachsen in dieser Gesellschaft und diesem Land. Aber genau, und dann irgendwann nach einer Zeit gewöhnt man sich wieder dran.
Okay.
Bis man dann wieder in den Iran fliegt und dann denkt, okay, ja.
Ja, ich stelle mir das aber auch krass vor, weil also einerseits, also die Menschen um dich rum, die Familie, die Großfamilie, was du gesagt hast, auf der einen Seite und dann halt in Alfeld seid ihr dann eben wieder zu fünft vielleicht.
Genau.
Und dann aber auch andererseits Teheran und Alfeld, ja. Also das ist ja auch
totaler Unterschied wieder.
Ja.
Ganz genau, ja. Und dadurch, dass wir hier auch zum Beispiel unser Neujahr ist ja im März, was wir immer feiern, und dann sitzen wir immer zusammen am Tisch und gratulieren uns. Und normalerweise im Iran ist es so, dann direkt danach, nach dem Neujahr, geht man schon zur nächsten Familie und besucht die. Und das geht dann über ein paar Wochen, dass man jeden Tag oder am Tag 5 Familien besucht, weil halt so viele da, das ist halt Ritual, also das gehört halt dazu.
Ja.
Und Respektsache, dass man die Älteren dann halt auch besuchen geht. Genau, und das hatten wir dann in Deutschland nicht. Und mein Papa hat dann gesagt, immer meine armen Kinder, die haben hier keine Familie, also keine Verwandte, die dann um uns herum sind. Und das war dann schon manchmal so ein bisschen traurig.
Okay.
Und das war das, was ich auch oft gespürt habe, dass es mir fehlt, dass ich hier keine Cousine habe, zum Beispiel. Ja.
Also jetzt doch nochmal zurück zu, also du hast dann Abi gemacht in Alfeld, genau. Du bist die älteste von euch dreien, also das erste Kind in Deutschland praktisch, oder das erste Kind, das in Deutschland dann Abitur gemacht hat. War das irgendwie für deine Eltern auch was, oder in deiner Familie was Besonderes? Wie war das so?
Ja, was heißt besonders? Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Also meine Eltern sind halt keine Akademiker, aber für uns war schon immer irgendwie, es war selbstverständlich, dass ich studieren gehe später. Und um zu studieren zu gehen, brauche ich natürlich Abitur. Und deswegen war das eigentlich ziemlich, ich bin dann so meinen Weg gegangen. Ich bin auch nicht direkt nach der Grundschule aufs Gymnasium gegangen, sondern war erst auf der Realschule. Und da war ich ziemlich gut. Und ich bin auch froh, dass ich auf die Realschule gekommen bin, weil da hatte ich halt weniger Druck, als dass ich dann, wenn ich aufs Gymnasium gegangen wäre, dann hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr Druck gehabt. Und so konnte ich halt als Jahrgangsbeste dann die Realschule verlassen und dann direkt auf die BBS und da in dem Bereich Gymnasium, Gesundheit und Soziales habe ich dann mein Abitur gemacht und danach direkt Studium. Meine Eltern waren natürlich super stolz, aber was anderes kam auch irgendwie gar nicht in Frage.
Okay, also es war eigentlich dann schon von klein auf, hatten deine Eltern so ein bisschen den Plan für dich, dass du studieren würdest?
Ja, schon. Also nicht nur, also die haben, irgendwie war das auch für mich selbstverständlich. Also ich wollte auch irgendwie gar nichts anderes als zu studieren. Das war schon so eingeprägt bei mir, dass es das Beste ist und dass, meine Eltern, ich weiß, dass meine Eltern nur das Beste für mich wollen und dass sie eine gute Zukunft für mich wollen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dadurch, dass sie die Gelegenheit, also die Möglichkeit nicht dazu hatten, dass sie dann für uns das gerne wollten und auch wirklich sehr viel Wert auf Bildung legen. Und da bin ich auch sehr froh drüber, dass mein Papa so diszipliniert war und uns auch immer da unterstützt hat.
Wie hat er euch dann unterstützt?
Bei den Hausaufgaben nur bis zu einer bestimmten Klasse ging das natürlich nur, weil er darüber hinaus dann auch nicht so viel helfen konnte. Aber dass er uns dann auch gesagt hat, okay, jeden Sonntag 10 bis 12 wird so eine, nicht Nachhilfestunde, aber so eine Lernstunde eingelegt. Danach dürft ihr Sonntagsmärchen gucken, auf Kika lief das sonst kein No Way. Und dann haben wir uns immer zu dritt hingesetzt und von 10 bis 12 dann immer gelernt, jeden Sonntag, das war noch in den jungen Jahren. Nachhilfemäßig, wenn wir was brauchten, natürlich hat er da irgendwie versucht, Unterstützung zu suchen. Aber meistens haben wir dann Nachhilfe gegeben anderen Menschen, als dass wir Nachhilfe bekommen haben. Aber ja, er war auch immer aktiv, was in der Schule als Elternsprecher war beispielsweise aktiv. Also mein Papa war wirklich immer irgendwie nonstop hinter uns. Und er ist auch immer zu allen Elternsprechtagen gegangen, wo man dann mit den Lehrern über die Noten und so spricht. Und die Lehrer haben sich jedes Mal gewundert, wieso er zu diesen Elternsprechtagen kommt, weil die Tochter ja eigentlich super gut in der Schule ist. Aber ich glaube, er wollte das immer nur hören, um die Bestätigung zu haben.
Ja. Ja, also sehr, sehr aktiv dann. Ja, okay. Ja. Hast du auch manchmal Druck dadurch gespürt?
Ja, schon so ein bisschen, dass ich jetzt lieber mit einer guten Note nach Hause kommen sollte. Ja, auf jeden Fall. Aber man hat ja selber ein gutes Gefühl, wenn man irgendwie gute Noten schreibt. Und man weiß ja, dass man was für die Zukunft macht.
Also du bist nicht von dem Druck überwältigt worden?
Nein.
Oder so? Das, ja.
Nein, nicht. Nee.
Okay. Du hast vorhin das persische Gericht erwähnt. Also du hast dann ja von deinen Eltern auch sehr viel aus dem Iran mitbekommen, was sie eben so mitgebracht haben an Alltagsritualen und so. Und auf der anderen Seite bist du in einem, ja, glaube ich, sehr wenig diversen Dorf oder in einer sehr wenig diversen Kleinstadt groß geworden. Genau. Wie war das für dich?
Ja, das ist, glaube ich, eine sehr spannende Frage. Ich bin mit zwei Kulturen aufgewachsen. Ich habe sehr viel Iranisches mitbekommen und also ich würde auch sagen, die iranische Kultur dominiert auch irgendwie bei mir oder in unserem Haushalt eher als die deutsche. Aber meine Eltern haben immer versucht, dass wir jetzt zum Beispiel auch die deutschen Rituale einhalten oder die Feierlichkeiten wie zum Beispiel Ostern, Weihnachten. Also Ostern gab es dann jedes Mal Geschenke im Garten, die wir dann gesucht haben. Also muss ich auch sagen, sogar bis heute noch. Und Weihnachten, dass wir dann immer einen Tannenbaum hatten und dann Geschenke und ein gemeinsames Essen. Familie hatten wir ja hier leider nicht oder haben nicht so viel hier. Deswegen waren wir immer nur unter uns. Und das haben die halt bewusst wirklich versucht einzuhalten, einfach damit wir uns nicht so ausgegrenzt fühlen, wenn man dann in der Schule mit den Mitschülern redet und die dann sagen, ah ja, Weihnachten, was hast du bekommen? Und nachher kann man dann irgendwie auch nichts erzählen, das wäre ja auch blöd.
Ich kenne das so ein bisschen. Also ich war tatsächlich von der 5. bis zur 9. auf einem katholischen Mädchengymnasium.
Ach, okay.
Das war aber irgendwie, weil es gab nicht wirklich eine Alternative in der Stadt, nicht weil meine Eltern so wahnsinnig katholisch waren, aber ich kann mich erinnern, dass wir dann regelmäßig im Religionsunterricht so nach Weihnachten und nach Ostern ja. Und wie habt ihr zu Hause Weihnachten und Ostern gefeiert? Und ich immer so ein bisschen auf glühenden Kohlen saß, dass ich hoffentlich nicht drankomme, weil ich dann auch Angst hatte, was Falsches zu sagen, dass ich vielleicht nicht katholisch genug, ne, dass wir nicht in dem und dem Gottesdienst waren oder so. Und das ist vielleicht irgendwie ähnlich, oder?
Ja, ja, sehr, sehr interessant. Also, ja, genau. Also es ist dann immer so gut, wenn man... Es hat auch Positives, wenn man mit zwei Kulturen aufwächst, sucht man sich irgendwie alles Positive von beiden Kulturen jeweils und dann nutzt man das. Das ist ganz schön. Und es war, also ich kann mir eigentlich auch nichts anderes vorstellen, als ich habe das immer so als was Besonderes gesehen, dass ich irgendwie so eine zweite Kultur habe oder ja, wobei ich. Also wenn ich so überlege, ich habe mich auch immer irgendwie als Iranerin eher gesehen als Deutsche. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich lag das daran, dass wir halt wirklich sehr iranisch gelebt haben oder dass meine Eltern halt sehr viel iranische Kultur mitgegeben haben.
Gab es irgendwie ein Aha-Erlebnis, wo du dir dessen dann auch so bewusst geworden bist? Oder war das eher so ein schleichender Prozess, dass das für dich einfach so ganz selbstverständlich war? Und
genau, ich würde eher sagen, das Zweite. Also ein schleichender Prozess auf jeden Fall, weil das war für mich, also ich kann mir gar nichts anderes mehr, ich kann mich an gar nichts anderes erinnern. Also dass ich auch anders gedacht hätte, dass ich irgendwie Deutsche bin oder so. Oder wenn mich mal jemand gefragt hat, so früher hat mich irgendwie selten jemand gefragt, du, wie du dich, wie was bist du, woher kommst du, wie fühlst du dich als was?
Als du noch kleiner warst.
Genau. Jetzt ist es ein bisschen anders, aber als ich kleiner war und ich bin immer davon ausgegangen, ja, ich bin Iranerin, also.
Und es gab nicht irgendwelche Konflikte oder für dich selber, dass du dich gefragt hast, auf der einen Seite, die machen das so und zu Hause machen wir, keine Ahnung, was anders.
Nee. Überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich habe das als was Besonderes gesehen und was Schönes, das wir haben. Und dadurch, dass ich damit aufgewachsen bin, war es halt für mich einfach selbstverständlich. Das gehört dazu. Und da habe ich mich auch nie, das habe ich auch nie hinterfragt irgendwie.
Und du hast gesagt, also je älter du geworden bist, desto eher haben dann Leute auch gefragt, woher kommst du eigentlich oder so, ne? Also die berühmte Frage.
Genau.
Wie gehst du so damit um oder... Ja, nervt es dich eben auch manchmal?
Ja, also das Witzige ist ja, dass es bei mir gar nicht auffällt, dass ich irgendwie aus einer anderen Kultur komme.
Weil die Leute dich jetzt nicht so sehen, ne? Du hast dunkelblonde Haare und blaue Augen eigentlich.
Genau. Ja. Deswegen merkt man das so bei meiner Schwester eher, weil die etwas dunkler ist. Aber bei mir merkt man das halt nicht. Deswegen werde ich auch nicht so oft angesprochen. Aber wenn ich mal angesprochen werde, dann muss ich sagen, stört es mich tatsächlich nicht, weil ich bin irgendwie darauf stolz, diesen kulturellen Hintergrund noch zu haben. Und ich gebe das auch gerne weiter. Genau, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man irgendwann genervt ist, wenn man ständig danach gefragt wird, woher kommst du? Weil das ist ja eigentlich wirklich nicht wichtig, woher man letztendlich kommt.
Wie war das für dich, als du aus Alfeld dann nach Göttingen gekommen bist? Erstmal Kulturschock?
Ja.
Also Göttingen ist jetzt auch keine Riesenmetropole, aber ich kann mir schon vorstellen, das ist halt Stadt.
Ja, also für mich war das schon so eine Großstadt. Also jetzt ist es eher kleiner geworden. Mittlerweile ist es schon ja sehr übersichtlich auf jeden Fall. Es war schön. Also mit Göttingen hatte ich vorher überhaupt nichts am Hut. Also Hannover eher irgendwie, weil Hannover war die nächstliegende Stadt, also als Großstadt bei uns. Göttingen geht ja in die entgegengelegte Richtung sozusagen. Und ich habe mich gefreut, einen neuen Abschnitt in mein Leben zu beginnen. Und das, ich bereue es nicht, dass ich mich dann letztendlich für Göttingen auch entschieden habe.
Okay. Wie bist du dann so an der Uni klargekommen? Wie war das? Hast du dich da leicht zurechtgefunden am Anfang?
Nee, es war tatsächlich sehr schwer, weil wie du auch schon vorhin angesprochen hattest, ich bin die erste in meiner Generation, die studiert sozusagen. Ich hatte halt überhaupt keine Hilfe, von meinen Eltern oder irgendjemand anderes in der Familie. Und tatsächlich auch von Freunden nicht, weil ich, in meiner Stadt, die Freunde, die ich habe, die meisten haben eine Ausbildung gemacht. Also da gibt es irgendwie sehr, sehr wenige, die studiert haben. Aus diesem Grund habe ich mich schon ein etwas verloren gefühlt. Aber die Uni hat sehr viel angeboten für gerade für solche Gruppe von Menschen, die halt keinen Akademiker-Hintergrund, also keine Eltern irgendwie, die Erfahrung haben damit. Es gab irgendwie so, oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, das war so ein Workshop oder da ging es um Studieren als Erster in der Familie und dann hatte ich mich angemeldet und da habe ich auch gemerkt, dass es halt viele gibt, die so in der gleichen Situation sind wie ich. Und da hat man dann ein Tandem bekommen, zugewiesen bekommen, den man dann, der einen dann unterstützt hat bei Fragen. Also wenn man irgendwie, keine Ahnung, Bücher ausleihen wollte, sich im System zurechtfinden wollte. Genau, das war ganz gut. Und später habe ich dann diese Aufgabe, diese Rolle übernommen.
Okay, naja, cool. Hat das Leben an der Uni und das Studium irgendwie deinen Blick auf die Welt verändert?
Sehr, kann ich sagen, auf jeden Fall. Ich bin ein total anderer Mensch geworden. Also ein ganz anderer Blickwinkel habe ich jetzt. Dadurch, dass sich mir so viele Türen eröffnet haben, auch so viele Informationen, die man bekommt durch den Austausch, der auch stattfindet an der Universität, ist ja nochmal komplett anders als den, den man in der Schule hat oder ja, im Dorf, in der Stadt. ja, als ich in Alfeld war, da war man irgendwie in seinem eigenen Bubble, also in seiner eigenen Blase sozusagen. Und man hat sich irgendwie keine Gedanken um das drumherum gemacht, um die Welt, was in der Welt so passiert. Und auch was Politik zum Beispiel angeht, hatten wir nie irgendwie so richtig, hatte ich gar keinen Kontakt irgendwie dazu. Und dann an der Uni, also mit der Uni und mit meinem ganzen Engagement und den ganzen vielen Leuten, die ich kennengelernt habe, habe ich einen komplett anderen Blick auf die Welt bekommen und die Probleme, die es auf dieser Welt gibt.
War das dann auch so der Weg dahin, also dass du dich dann eben für Konkar Babel engagiert hast? Konkar Babel ist ja so ein, kannst du vielleicht mal erzählen, was Konkar Babel eigentlich macht?
Genau, ja, also Konkar Babel ist eine Hochschulorganisation, die hilft geflüchteten Menschen. Und tatsächlich war das nicht so, dass es war eher andersrum, dass ich bin nach Göttingen gekommen und das Erste, was ich gedacht habe, okay, ich bin zweisprachig und irgendwie habe ich jetzt die Möglichkeit in Göttingen meine zweite Sprache vielleicht für was Positives zu nutzen, was ich in Eifel nicht machen konnte, weil in Eifel gibt es halt irgendwie nicht so viele Möglichkeiten oder ich kannte mich nicht aus, ich weiß es nicht. Genau, und dann habe ich halt direkt nachgeguckt, was es gibt und dann kam auch wenn man in so einem, wenn man in so einem Seminarraum oder Vorlesungsraum ist, dann kommen ab und zu Leute rein, die sich dann vorstellen und dann die irgendwelche Projekte vorstellen, die sie haben, wo man dann auch teilnehmen kann. Und das hatte ich mir dann gemerkt und habe mich dann bei denen gemeldet. Und die waren ganz neu, also tatsächlich auch in demselben Jahr noch gegründet. Und es ist später dann ein Verein geworden.
War das dann 2015?
Das war 2015, genau.
Als eben viele, also relativ viele Geflüchtete auch hier nach Göttingen gekommen sind.
Genau, das war auch der Grund, wieso diese Organisation gegründet wurde. Und ich war halt einer der ersten Mitglieder direkt. Und alles war so unstrukturiert noch und sehr neu und frisch. Und genau, dann habe ich angefangen, mich dort zu engagieren. Und Konkar Babel unterstützt halt die Geflüchteten, was zum Beispiel Deutschunterricht angeht, was Bürokratie angeht. Wir haben Dolmetscher, die dann die Leute begleiten, zu Anwaltsbesuchen, Termin, Arzttermin, ja, dann Veranstaltungen, also alles Mögliche.
Welche Rolle, glaubst du, spielt es für deine, für die Menschen, denen du da bei Konkar Babel hilfst oder denen, die du unterstützt, dass du ja selbst sozusagen muttersprachlich deine erste, würdest du sagen, Persisch oder Farsi ist deine erste Sprache oder deine Muttersprache?
Ja, ich würde sagen, meine Muttersprache auf jeden Fall, ja.
Welche Rolle spielt das für die?
Eine sehr große Rolle, weil die sich dann verstanden fühlen. Verstanden nicht, was Sprache angeht, sondern verstanden einfach, was die emotionale Ebene so ein bisschen angeht. Und das ist ganz wichtig, wenn man hierher kommt, glaube ich, und keinen Menschen kennt oder wenn die Menschen nicht deine Sprache sprechen, dass du dann jemanden hast, der mit dem du dich unterhalten kannst und der dir dann dabei auch noch helfen kann auf deiner Sprache. Das ist sehr hilfreich, denke ich. Mhm.
Sonst muss man irgendwie, wenn das möglich ist, auf Englisch ausweichen, was dann wahrscheinlich auch wieder eine große Einschränkung ist, ne, so in der Kommunikation.
Genau, genau. Ja. Und sehr oft können die Menschen halt auch wirklich, also das Englische ist nicht so so gut, dass man sich dann auf der Sprache unterhalten könnte.
Ja, okay. Mhm.
Ja, aber Persisch, also immer, wenn ich angefangen habe, dann Farsi zu reden mit denen, waren die erstmal schockiert und haben mich mit ganz großen Augen angeschaut, weil die niemals gedacht hätten von mir, dass ich Farsi kann. Und dann haben die sich super gefreut und ja, also super, super Erlebnisse. Und man kriegt so viel Dank zurück und so viel Gutes von den Menschen, das macht, erfreut einen wirklich. Also das ist sehr schön. Mhm.
Das heißt, auch von Iranerinnen und Iranern wirst du nicht als Iranerin gelesen, sozusagen, Nein. was du ja eigentlich auch nicht bist, aber ja.
Okay. Ja.
Du dolmetschst auch für traumatisierte Geflüchtete. Geht es da ja um das Übersetzen von einer Sprache in die andere in erster Linie oder gibt es da eben auch ganz viele ja, kulturelle Dinge, interkulturelle Dinge, die da eine Rolle spielen?
Also hauptsächlich geht es um das Übersetzen von einer Sprache in die andere. Und das ist auch nochmal ein bisschen was anderes, als wenn ich so privat irgendwie mit jemandem zum Termin gehe und für ihn dolmetsche. Da für die traumatisierten Geflüchteten, also wenn ich in so einen Therapien dann bin und sitze und dann muss ich wirklich Wort für Wort dolmetschen und am besten schaue ich die Person auch nicht in die Augen, weil ich ja nicht die Person bin, die sie behandelt, sondern einfach nur die Dolmetscherin bin.
Also du bist sozusagen das Instrument.
Genau, also, das Instrument, genau. Mhm. Und dann muss man auch in der Ich-Perspektive erzählen, also dolmetschen. Mhm. Man muss auch wirklich, also man muss wirklich jedes einzelne Wort eins zu eins so dolmetschen. Und wenn eine Frage, Rückfrage kommt, musst du genau die also du darfst es nicht selbst beantworten. Das ist immer so,
sehr anspruchsvoll. Also,
okay. Also sehr schwer. Ich musste mich auch am Anfang ein bisschen dran gewöhnen. Mhm. Aber dann bin ich gut reingekommen, denke ich. Ja, und es macht mir super, super viel Spaß. Also was heißt Spaß? Also natürlich ist das nicht einfach, die Geschichten mitzubekommen. Und irgendwann muss man wirklich sich eine Wand aufbauen, damit einem das nicht so nahe geht. Aber es ist schön zu sehen, dass man durch seine Sprache dem Menschen in dem Moment wirklich helfen kann.
Okay. Das sind wahrscheinlich ja vor allem traumatische Erlebnisse, Kriegserlebnisse könnte ich mir vorstellen, aber wahrscheinlich auch Erlebnisse auf der Flucht, Gewalterlebnisse, solche Dinge.
Genau, also meistens das, was man auf der Flucht erlebt hat, was man in den ganzen Camps oder Flüchtlingslager, wie man das ja nennt, so was die da alles erlebt haben. Und vor allem aber auch, was mich sehr traurig macht, dass sie jetzt in einem Land sind, wo sie eigentlich sicher sein sollten, wo sie auch sicher sind, zumindest vor dem Krieg, aber sie momentan noch keine Perspektiven haben, weil sie einfach nicht wissen, was in der Zukunft passiert. Und das ist auch nochmal so ein richtig großer Druck, der auf ihnen lastet und denen Angst macht. Also die können gar nicht zur Ruhe kommen, weil sie einfach diese Angst noch mit sich tragen, dass jetzt mitten in der Nacht jemand an die Tür klopft und die mitnimmt und abschiebt. Und dass die hier nicht bleiben dürfen.
Das heißt, hilfreich wäre, wenn Menschen schneller erfahren würden, wie es für sie weitergeht. Also wenn Verfahren irgendwie schneller laufen würden wahrscheinlich. Oder wie ist da so deine Erfahrung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wenn Verfahren schneller laufen würden, würde das auf jeden Fall hilfreich sein. Aber nicht schneller laufen im Sinne von dann eine Ablehnung zu bekommen, weil das würde denen natürlich nicht helfen, sondern dann einen positiven Bescheid zu bekommen, dass sie dann anfangen können, wirklich ihr Leben neu zu starten. Weil so sind sie noch so ein bisschen mit einem Bein drin, mit einem Bein irgendwie so halb auf der Linie. So genau, und das würde es, glaube ich, einfach vereinfachen. Und diese ganzen Hürden einfach. Es gibt immer so viele Hürden, was Bürokratie beispielsweise auch hier angeht, das alles ein bisschen leichter zu machen.
Gibt es da ein konkretes Beispiel oder so, wo du vielleicht auch jemanden vor Augen hast?
Ja, einfach Briefe, die sie ständig bekommen, also ich kann jetzt nicht von einer Person reden, weil es ja den allen so irgendwie geht, dass sie ständig irgendwelche irgendwie zum Anwalt müssen und einen Widerspruch einlegen müssen, weil sie halt im ersten Verfahren abgelehnt wurden. Aber dann gibt es ja noch die Möglichkeit, diesen Widerspruch einzulegen. Und das zieht sich dann wieder 100 Jahre, bis der Anwalt dann das und das geklärt hat.
Okay.
Und es ist also sehr, sehr kompliziert. Also wirklich, da möchte man, also wirklich, ja, sehr schwer.
Und gerade bei den Menschen, die traumatisiert sind, die ja eigentlich schnell Hilfe bräuchten, damit sowas wie eine Heilung stattfinden kann, ist es ja dann manchmal auch so, dass sich die durch diese Ohnmacht das eigentlich auch noch verschlimmert, ne? Dass der Zustand schlechter wird. Ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Also viel schlechter. Und es gibt leider sehr, sehr viele, die Suizidgedanken haben. Und das ist sehr gefährlich und das ist auch also sehr traurig, aber irgendwo kann man das auch verstehen, weil man wirklich, also diese Angst ist einfach zu groß und dieser Druck. Und ich denke so, wie viel kann ein Mensch denn ertragen eigentlich? Und das ist einfach, ja, sehr, also eine Frau zum Beispiel, die mit mir gesprochen hat, die meinte, ich bin aus Afghanistan nach in den Iran, habe da 10 Jahre gelebt. Da hatte ich keine richtigen Papiere, da war ich nicht anerkannt, da hatte ich keine Heimat. Dann bin ich geflohen in die Türkei, habe da ein paar Jahre gelebt, auch da hatte ich keine Papiere, hatte keine Heimat. Und jetzt bin ich hier und hier bin ich auch immer noch heimatlos. Also wo gehöre ich denn hin? Also was für einen Sinn hat mein Leben eigentlich? Das ist wirklich, also
mit jeder Station sind dann Hoffnungen verbunden.
Genau, die dann jedes Mal auch wieder zerstört werden. Und also es ist furchtbar. Und das mit der Bürokratie meinte ich auch zum Beispiel, wenn jetzt die Menschen, die sind, werden eher nicht in der Stadt, in die Stadt verteilt, jetzt in Göttingen, sondern in der Umgebung.
Ja.
Und das ist sehr schwer, weil sie keinen Zugang haben zu erstens zu anderen Menschen, was ja sehr wichtig ist, wenn man hier neu ist. Und auch die Ärzte sind hier nicht in der Nähe, sind nicht bei denen in der Nähe. Deutschunterricht haben sie nicht bei sich in der Nähe. Freizeitaktivitäten, Sport oder irgendwas anderes, was sie beschäftigen könnte. Und von den Gedanken, weil je mehr man zu Hause rumsitzt, desto mehr Gedanken kommen einem in den Kopf und desto mehr denkt man über die Vergangenheit halt nach.
Klar.
Und es ist halt dann normal, dass man dann irgendwann zusammenbricht. Und das ist ein sehr großes Problem. Und wenn sie den Antrag stellen, dass sie irgendwie umziehen möchten, es ist, das zieht sich Monate und dann muss man noch 1000 Sachen nachweisen, vorweisen, bis es überhaupt klappt, wenn überhaupt.
Ja, das sind ja schon so Schicksale, die dir dann sicherlich auch nahe gehen. Wie gehst du damit um? Hast du Supervision? Wie läuft das?
Es ist schon mal passiert, dass ich nach so einem so einer Therapiestunde weinen musste. Ich konnte mir einfach, aber nicht innerhalb der Therapiestunde, weil das versuche ich wirklich zu kontrollieren, weil das ja auch für den Patienten nicht schön ist. Aber ich glaube, das ist auch okay, wenn man mal so ein bisschen die Tränen so rauslässt. Das ist ganz gut, glaube ich. Irgendwann baut man dann auch eine Wand auf und dann ist das auch, versuche ich das nicht so nah an mich zu lassen.
Hattest du eine Schulung zuvor?
Ich hatte einen Workshop gemacht und da habe ich im Asklepios einen Workshop gemacht für Dolmetschen für traumatisierte Geflüchtete. Und da haben die uns unterschiedliche Sachen halt gezeigt, wie man halt so ein Dolmetschen sollte, wie das vorgehen sollte. Die Sachen, die ich auch vorhin gerade schon erklärt habe. Dann hatte ich vor einem Jahr oder 2 Jahren auch nochmal so eine Auffrischung. Und da haben wir auch darüber gesprochen, wie lässt man das nicht so nah an sich rankommen. Dann haben wir so Karten bekommen. Ich glaube, 3, 4 Karten waren das, wenn ich mich recht erinnere. Und man sollte, wenn man nach so einer Stunde, Therapiestunde rauskommt, dann sich diese Karten vornehmen. Und auf diesen Karten steht dann, wer bin ich? Also wie heiße ich? Was ist meine Lieblingsfarbe? Was ist mein Lieblingsessen? Was ist meine Lieblingsmusik? Einfach nur, damit man wieder auf sich zurückgreifen kann, also sich nochmal so ein bisschen im Klaren ist, okay, diese Gedanken sind weg jetzt, ich konzentriere mich wieder auf mich und denke so.
Okay, genau. So ein bisschen wie das, was ich mit dir am Anfang gemacht habe.
Ja, genau, so ähnlich.
Okay, ja. Ja, also ich glaube, Dein Engagement und diese Arbeit ist auch deswegen so wichtig, weil es ja auch an der Finanzierung professioneller Dolmetscherinnen und Dolmetschern für die Traumatherapie von Geflüchteten mangelt. Und oft startet ja die Therapie auch erst nach einer langen Wartezeit. Da sind wir auch wieder bei der Wartezeit. Ja. Auch weil der Zugang zum Gesundheitssystem nicht so einfach ist.
Genau.
Kriegst du das auch so mit?
Ja, also schon auf jeden Fall. Was den Zugang zum Gesundheitssystem angeht, ja, die müssen jedes Mal irgendwie so einen Schein natürlich vorweisen, wenn sie dann überhaupt behandelt werden dürfen. Und das ist dann auch, das zieht sich auch mal in die Länge, bis sie dann so einen Schein bekommen. Und alle paar Monate muss das ja immer zu jedem Quartal erneuert werden. Das sind so Sachen, die ich so mitbekomme. Genau, Dolmetschermangel, die Finanzierung von Dolmetschern ist natürlich immer so eine Sache, die natürlich auf jeden Fall verbessert werden sollte, ja.
Was motiviert dich an deinem ehrenamtlichen Engagement?
Die Dankbarkeit, die ich erfahre und dass ich sehe, dass ich was bewirken kann, dass ich helfen kann und dass ich ja was tun kann einfach, dass ich nicht nur da rumsitze und mir die Situation anschaue und dann traurig bin, dass sie ist, wie sie ist, sondern wirklich auch selbst was dafür tue, aktiv, um sie zu verbessern. Mhm. Ja.
Willst du noch irgendwas loswerden? Irgendjemanden grüßen oder auf irgendwas aufmerksam machen? Oder, keine Ahnung, deinen Instagram-Kanal oder was auch immer?
Ja, auf Instagram könnt ihr mir sehr gerne folgen. Und ansonsten würde ich einfach wirklich aus tiefstem Herzen jedem raten, sich in der Gesellschaft zu engagieren, egal auf welchem Weg. Muss nicht unbedingt politisch sein, kann in der Kultur sein, kann alles Mögliche sein, aber einfach zu dieser Gesellschaft was beizutragen und versuchen, etwas zu verändern. Und ja, das ist sehr erfüllend und sehr schön.
Also damit willst du auch auf jeden Fall weitermachen, so klingt das, ja.
Okay. Ja, also das werde ich, denke ich, immer weitermachen. Also
es wird, ja, schön. Ja, dann alles Gute dabei weiterhin und ja, dass deine Pläne, die du ja nicht hast, aufgehen oder dass dein Weg einfach ein guter ist.
Ja, vielen Dank, liebe Eva.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und
gerne, danke für das super schöne, interessante Gespräch oder dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, bisschen so über mich zu erzählen, über mein Leben.
Sehr gerne. Ja.
Das war das Gespräch mit Atina Abednia. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich haben ihre Lebensfreude und ihre Energie sehr beeindruckt. Hier nochmal kurz ein paar Infos zu den Organisationen, für die sie sich ehrenamtlich engagiert. Das ist einmal Conca Babel, eine Initiative von Studierenden der Uni Göttingen für Geflüchtete und das Netzwerk Traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen. Wenn ihr gucken wollt, was Atina sonst noch so macht, folgt ihr auf Instagram unter atina.ab, also Atina, A-T-I-E-N-A.ab. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter auf Apple Podcast oder jedem anderen Lieblingspodcast-Kanal. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt gerne eine Mail an bündnis@niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.